Gut. Ich mache Fortsetzung an unserer Predigtreihe übers Vaterunser. Wir sind beim Teil 5 angelangt und meine Frau und ich waren uns gestern einig, das passt ganz hervorragend zu dem, was wir gestern erlebt haben. Wir waren gestern auf einer Hochzeit und heute geht es um unser täglich Brot. Gib uns heute. Also gestern gab es etwas mehr als das täglich Brot. Und also für diejenigen, die sich fragen, wer geheiratet hat, ein Teil von euch kennt die, Jakob und Susanna aus dem Stamm Ulm von den Rangern. Genau, und ich lese uns wie üblich die paar Verse aus dem Matthäusevangelium vor. Diesmal habe ich mir eine modernere Übersetzung rausgesucht, nämlich die Neues Leben Übersetzung. Und da lautet das Vater unser so. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Richte bald deine Herrschaft bei uns auf. Lass deinen Willen hier auf der Erde geschehen, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden, und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen. So, also heute beschäftigen wir uns mit Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen, oder wie wir das kennen, unser täglich Brot gib uns heute. In dieser Bitte geht's zunächst mal eigentlich ums Essen. Aber es geht sicher darüber hinaus um sehr viel mehr. Es geht ums Trinken, es geht um Kleidung, es geht um Wohnraum, vielleicht auch um Arbeit, einfach um all das. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh über die Übersetzung von der Neues Leben Bibel. Gib uns heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Ich komme nachher noch auf den Leib zu sprechen. Also der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und wir werden nachher noch ein bisschen schauen, was es heißt, gib uns Brot und ja ebenso die materiellen Dinge. Aber ich möchte vorher noch auf die beiden anderen Aspekte kurz zu sprechen kommen, dass Gott uns auch Brot für die Seele gibt. Ich habe in der Bibel einige Bibelstellen gefunden, wo das mit diesem Brot auf die Seele bezogen wird. Wenn wir kein Brot haben oder nichts zu essen, dann haben wir Hunger. Genau, und das Gegenteil von Hunger ist Sattheit. Und genau diese Sattheit, die habe ich gefunden in Bezug auf die Seele. Also da finden wir zum Beispiel den Abraham, oder Abraham heißt er da schon, in 1. Mose 25, Vers 8. Da ist er schon, das geht jetzt relativ zügig, da braucht er noch nicht versuchen mitzuhalten. 1. Mose 25, Vers 8, da heißt es, und Abraham verschied und verstarb in gutem Alter, alt und der Tage satt, und wurde versammelt zu seinen Völkern. Also der Abraham, der wurde 100 und ich weiß nicht wie viele Jahre alt, der war ganz ordentlich alt. Und war satt an Tagen, heißt es hier. Ähnliche Sachen finden wir dann in 1. Mose 35, 29 über Isaak, oder über David, über den heißt es in 1. Chronik 29, 28, und er starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und sein Sohn Salomo wurde an seiner Stelle König. Und das lesen wir einfach an verschiedenen Stellen. Über Hiob wird es dann uns berichtet. Und eine Stelle möchte ich uns noch vorlesen aus Jesaja 58, Vers 11. Da heißt es, und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und da merken wir schon, diese alttestamentlichen Worte kommen ja alle aus Israel. Israel ist Wasser immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich weiß nicht, wer von euch sich nach Wasser sehnt oder sagt, Wasser ist unglaublich wichtig. Ich glaube, der Wert von Wasser ist uns in unserer Gesellschaft überhaupt nicht klar. Das sehen wir auch daran, wie wir mit Wasser umgehen und wie viel Wasser wir verschwenden. Ich erinnere mich noch vor vielen Jahren, da hatte eine eine Bekannte aus unserem Jugendkreis, eine Austauschschülerin da aus Israel. Und die war baß erstaunt, dass die also, die hat den Wasserhahn aufgemacht, hat die Hände nass gemacht, hat den Wasserhahn zugemacht, hat dann die Seife draufgetan und hat die Hände gewaschen. Anschließend hat sie den Wasserhahn wieder aufgemacht. Weil das für sie, ich glaube, sie kam aus einer Siedlung im Negev, für sie ist Wasser absolut kostbar und da wird kein Tropfen verschwendet. Und wenn ich sehe, wie das bei uns so läuft, dann muss ich sagen, Wasser ist für uns eigentlich gar nichts wert. Aber für Leute aus Israel war Wasser extrem wichtig. Und da merken wir, wie hier die Seele aller Israeliten angesprochen wird von Gott und sagt, du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Das muss für einen Israeliten das Paradies auf Erden quasi gewesen sein. Weil man natürlich mit dem Wasser auch vieles machen kann. Wer schon mal in Israel war oder ein bisschen was über die Geschichte von Israel kennt, der weiß, dass das Land dort, wo es nicht bewässert wird, auch heute noch so aussieht, wie es vor, jetzt muss ich rechnen, vor 70, 80 Jahren aussah, als es einfach noch Wüste war. Und so war damals praktisch das ganze Land. Das war ja mal ein Land, in dem Milch und Honig fließt, aber dadurch, dass, glaube ich, zur Zeit der Römer ziemlich viel Holz geschlagen wurde und die Wälder abgeholzt wurden, gab es dann viel Bodenerosion und so. Und das Land wurde eigentlich zur Wüste. Und jetzt wird wieder bewässert. Und überall dort, wo bewässert ist, siehst du, da blüht alles. Da gibt's Dattelpalmen und Orangenhaine und was weiß ich, Gemüse und ich weiß nicht was alles. Und das ist das, was Gott hier den Menschen vor Augen malt und sagt, das möchte ich euch alles geben. Ich möchte eure Seele sättigen. Das ist so auf der einen Seite das Materielle, was wir gleich noch anschauen werden, aber auf der anderen Seite eben auch, dass unsere Seele satt wird. Und das stelle ich auch immer wieder fest, wir können an unserem Körper total satt sein. Und ich denke, die meisten Leute in Deutschland, die sind körperlich total satt. Wir wissen und wir sehen es auch sehr, sehr leidvoll, dass es in Deutschland auch eine wachsende Anzahl von Menschen gibt, die an diesem Reichtum nicht teilhaben und die zum Teil vielleicht auch einfach hungern. Ob das dann nun immer durch äußere Umstände oder vielleicht auch durch eigene Schuld ist, das sei mal dahingestellt. Aber die allermeisten Leute in Deutschland, die kennen Hunger eigentlich nicht wirklich. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele Menschen doch hungern, nämlich in ihrer Seele. Und wir können äußerlich so satt sein, wie wir wollen, wenn unsere Seele nicht satt ist. Das ist ein Hunger, der vielleicht schlimmer ist als der körperliche Hunger. Und wo Gott uns sagt, ich möchte diesen seelischen Hunger stillen, ich möchte dich satt machen, ich möchte deine Seele satt machen. Und wenn wir uns überlegen, was Seele eigentlich ist, dann stellen wir fest, die Seele, das sind natürlich unsere Gefühle, das ist unser Verstand, unser Wille, unsere Gedanken. Und wenn wir da satt sind, wenn wir einfach zur Ruhe kommen, an anderer Stelle wird man das vielleicht eher mit Frieden übersetzen, mit Zufriedenheit, oder wie es von Abraham oder von David berichtet wurde, dass sie satt an Lebensalter oder lebenssatt, wird es in manchen Übersetzungen übersetzt, gestorben sind. Dann waren die einfach so an einem Punkt, wo sie gesagt haben, also ich habe eigentlich alles gehabt, warum soll ich eigentlich noch weiterleben? Und Gott sagt, ich möchte dich satt machen. Ich möchte nicht nur, dass du äußerlich satt bist, sondern ich möchte dich innerlich satt machen. Ich möchte, dass deine Seele satt wird. Dass du nicht immer nach irgendwelchen neuen Herausforderungen hungern musst, dass du nicht immer nach dem neuesten Kick suchen musst, dass du nicht immer wieder unzufrieden bist. Und ich denke, viele von uns kennen die, was ist das, eine Fabel oder was weiß ich was, vom Fischer und seiner Frau, der immer noch mehr bekommt und noch mehr bekommt, oder das heißt, sie ist ja eigentlich die treibende Kraft in dem Fall, und sie ist nie zufrieden und ist immer noch mehr. Und da gibt's ja auch dieses Sprichwort, je mehr er hat, je mehr er will. Und Gott möchte uns dieses Loch in unserer Seele stopfen. Und ich denke, das Loch in unserer Seele, das ist nicht nur auf der einen Seite ein Loch, wo man einfach immer wieder was reinschütten muss, sondern Gott möchte vor allem das Loch stopfen, wo das, was dort reingeschüttet wird, immer wieder rausläuft. Gott möchte dafür sorgen, dass wir irgendwann mal einen Punkt erreichen, wo wir zufrieden sind. Und ich stelle fest, also wenn wir in unsere Gesellschaft reingucken und du das mal vergleichst mit dem, wie es früher war, so nach dem Krieg, in der Aufbauphase, da haben die Leute, ich weiß nicht, die Älteren wissen das vielleicht besser, wie hoch war die Wochenarbeitszeit, Robert? 40, 50, 60 Stunden? Ja, 40 war sie lang, aber ich denke, noch früher war sie noch deutlich höher. 60 Stunden. Also wie auch immer, man hat viel, viel gearbeitet. Heute arbeiten manche Metaller 35 Stunden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute mehr Zeit haben. Also ich weiß, dass viele oder manche Christen mit Michael Ende ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, aber ich habe als Kind Momo gelesen. Und das mag sein, wie es will. Mich hat die Geschichte damals total fasziniert, wo diese grauen Herren unterwegs sind und den Leuten die Zeit klauen. Und ich denke, irgendwie sowas Ähnliches muss in unserer Gesellschaft auch stattfinden. Ich glaube nicht, dass es die grauen Herren sind, sondern dass es der Gegenspieler Gottes ist, der uns irgendwie versucht, unsere Zeit zu klauen oder irgendwie dafür zu sorgen, dass wir mit unserer Zeit nicht zur Rente kommen, obwohl wir heute eigentlich viel mehr Zeit haben. Also die berufstätig sind, die arbeiten weniger als früher, sicher anstrengender als früher, das ist auch richtig. Die Hausfrauen haben heute Waschmaschinen und was weiß ich, programmierbare Herde und Spülmaschinen und ich weiß nicht was alles. Und eigentlich sollte man denken, es ist alles einfacher und besser und man hat mehr Zeit übrig. Ja, aber irgendwie wird das Loch in unserer Seele nicht voll. Und das ist was, wo Gott uns schenken möchte. Gott möchte uns Zufriedenheit schenken, unsere Seele sättigen. Der zweite Bereich, zu dem ich noch was sagen möchte, ist Brot für unseren Geist. Dazu habe ich nicht ganz so viel gefunden in der Bibel, aber eine Bibelstelle, die ist mir doch ins Auge gesprungen, in Matthäus 4, Vers 4. Das ist während der Versuchung Jesu, wo der Teufel ihn dazu verleiten will und sagt, sorg doch dafür, dass diese Steine Brot werden, du kannst es doch. Ich meine, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt, er kann auch Steine in Brot verwandeln, das ist für Jesus kein Problem. Und Jesus gibt ihm als Antwort, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und hier geht es offensichtlich um unseren Geist, hier geht es um die geistliche Beziehung zu unserem Schöpfer und darum, dass wir uns auch unserem Geist Nahrung geben müssen. Und so wie unser Körper wächst, wenn er genügend Nährstoffe bekommt, wir haben es gerade von Susanne gesehen, dass es in Afrika eben zum Teil nicht so der Fall ist, weil die Leute mangelernährt sind und dementsprechend auch das Wachstum nicht so erfolgen kann. Aber wenn du dem Körper genügend Nährstoffe anbietest, dann wächst er auch. Und so ist es, denke ich, auch geistlich. Wenn wir unserem geistlichen Menschen, unserem Geist, genügend Nährstoffe anbieten, wenn wir den richtig versorgen, dann werden wir auch geistlich wachsen. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist was Gott auch im Blick hat. So, wenn Gott uns anschaut und wenn Gott irgendwas mit uns vorhat, dann hat er immer den ganzen Menschen im Blick. Es geht Gott nie nur um den Geist, es geht Gott auch nie nur um die Seele und es geht Gott nie nur um den Körper. Wenn ihr anschaut, wie Jesus gearbeitet hat, wie er gewirkt hat, dann stellen wir fest, dass Jesus viele, viele Wunder getan hat. Aber das war eigentlich nicht der Punkt. Jesus wollte die Leute nicht nur gesund machen. Ich werde erinnert an die Begebenheit mit den 10 Aussätzigen. Jesus macht 10 Aussätzige gesund und einer kommt zurück und bedankt sich. Und Jesus sagt, wo sind die anderen 9? Die Leute gesund zu machen, ist eine Sache. Aber was hilft es ihnen, wenn sie nachher gesund sind und anschließend sterben und die Ewigkeit ohne Gott verbringen müssen? Und das sage ich, das, warum Jesus gekommen ist. Jesus ist ja nicht gekommen, um die Leute gesund zu machen. Das verlängert ihr Leben vielleicht ein bisschen oder schenkt ihnen ein bisschen mehr Lebensqualität. Aber Gott ist interessiert am ganzen Menschen. Er ist interessiert an unserer Seele, an unserem Geist und er ist vor allem auch interessiert an unserer Ewigkeit. Jesus sagt mal in Johannes 10, Vers 10, ich glaube, dass ihr den inzwischen auswendig könnt. Johannes 10, Vers 10, was sagt Jesus, ich bin gekommen? Oh, enttäuscht meinen Glauben nicht. Bitte? Genau, dass sie leben und leben in Fülle oder leben im Überfluss oder volles Genüge haben. Genau. ist das Ziel, was Gott für uns hat. Gott möchte diese Löcher stopfen. Gott möchte, dass es unserer Seele, unserem Geist, unserem Körper gut geht. Aber nun ist es auch so, dass Gott, jetzt sage ich mal, das ganze Bild im Blick hat. Wir waren gestern auf der Hochzeit von Susi und Jakob und der Vater vom Jakob hat erzählt, wie sich der Jakob früher ernährt hat. Von Brot und Nutella. Und dann fiel ihm eigentlich gar nicht mehr so viel ein. Ganz schlecht war alles, was grün war, außer Erbsen. Naja, immerhin, aber ich habe mir auch gedacht, so wenn ich so das Gemüse anschaue, was mir am besten schmeckt, dann sind das auch Erbsen und Kartoffeln und was gibt's sonst noch für Gemüse? Naja, sonst ist eigentlich nicht mehr viel. Oder wenn es dann um Obst geht, dann sind es bei mir immer irgendwie die falschen Obstsorten, die ich mag, sagt meine Frau jedenfalls. So, bei der Ernährung, da kann man schon auch viel falsch machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Kindern, wenn ihr den Eindruck habt, dass eure Kinder sich irgendwie nur von Gummibärchen und Nutella ernähren. Und dann fragst du dein Kind, was möchtest du denn heute essen? Und dann kommt halt wieder, bitte? Okay, Pfannkuchen. Genau. Und jetzt ist halt die Frage, gebt ihr euren Kindern immer, was die wollen? Manchmal sicher schon. Aber wenn ihr gute Eltern seid, das war jetzt eine versteckte Ermahnung, wenn ihr gute Eltern seid, dann werdet ihr denen ab und zu sagen, du, das ist jetzt nicht gut für dich. Ich gebe dir lieber anstatt dem Pfannkuchen Spinat. Vielleicht versucht das dann auch noch mit Popeye, um die Kinder davon zu überzeugen. Aber manchmal, da muss es einfach auch sein. So. Und ich denke, ähnlich geht Gott auch mit uns um. Gott gibt uns auch nicht immer das, was wir unbedingt wollen, aber er gibt uns immer das, was wir brauchen. Und Gott weiß auch, dass wir mit dem, was er uns gibt, auch nicht immer gut umgehen. Da gibt es zum Beispiel diese Stelle, wir haben die, glaube ich, kürzlich, als es um Reichtum gibt, mal miteinander angeschaut, 5. Mose 8, Vers 11 bis 14. Da heißt es, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das in dieser Predigt damals schon gesagt, und ich sage es jetzt einfach nochmal, weil ich kann diese Verse einfach nicht lesen, ohne an Deutschland zu denken. Weiß ich, wie euch das geht. Unser Volk war nach dem Zweiten Weltkrieg absolut am Boden. Viele unserer Städte sind in Schutt und Asche gelegen. Gut, hier auf dem Land, da war die Welt irgendwie noch in Ordnung. Ich denke, da hat man auch aufgrund der Landwirtschaft, denke ich, war die Versorgungssituation ein bisschen besser. Aber es ging Deutschland richtig schlecht. Und dann gut, natürlich waren wir fleißig. Die Amerikaner haben da auch noch viel mitgeholfen mit dem Marshallplan. Und manchmal, da denke ich mir, die Gründungszeit auch unserer eigenen Gemeindebewegung, die hat 1944 angefangen. In der zerbombten Kirche in Solingen und in der Küche von Hermann Zeiss. Und die Leute waren damals, gut, ich habe damals nicht gelebt, aber was man so liest und was mir erzählt worden ist, die Leute waren damals einfach hungrig und haben nach Gott gesucht und haben gesagt, uns geht's äußerlich so schlecht, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, an dem wir uns festhalten können. Und dann ging's aufwärts und dann kam das Wirtschaftswunder und dann kamen all die materiellen Segnungen, in Anführungszeichen, die wir heute haben. Und wo ist unser Volk heute? Wer fragt heute noch nach Gott? Nee, wir haben alles, was wir brauchen. Da hinten ist deine Mama, siehst du die? Okay, ist zu lang. Wir haben alles, was wir brauchen. Unser Silber und unser Gold hat sich gemehrt, unsere Rinder und Schafe irgendwie auch. Wir sind satt und wohnen in schönen Häusern. Wenn du dein Haus nicht schön findest, Dann guck mal, wie die Leute in Asien und in Afrika und in Südamerika wohnen. Und was ist? Wir haben Gott vergessen. Wir wollen von Gott nichts mehr wissen, weil wir sind selber stark. Uns geht's gut. Und das ist genau das, was Gott hier für sein Volk vorhergesagt hat und was heute bei uns auch passiert ist. Letzte Woche hatten wir in Ulm eine sehr bewegende Beerdigung. Manche von euch, die schon mal in Ulm waren, kennen vielleicht die Familie, die mit den zwei behinderten Kindern, die immer im Rollstuhl reingefahren worden sind, der Martin und der Stefan, die meistens hinten saßen. Die meisten haben das Alter der Jungs irgendwie nicht richtig eingeschätzt. Martin ist jetzt gestorben im Alter von 31 Jahren. Und die Ärzte haben ihm bei der Geburt oder in den folgenden Jahren eine Lebenserwartung zwischen 12 und 15 Jahren wohl zugesprochen. Und die Eltern haben diese beiden Jungs aufopferungsvoll gepflegt. Das heißt, den einen pflegen sie ja immer noch. Und jeder, der die ein bisschen kennengelernt hat und der die erlebt hat, der hat gesagt, es ist unglaublich, was in diesen Leuten für eine Liebe und für eine Fürsorge und für eine Wärme drin steckt. Und während dieser Beerdigung, da wurde unter anderem auch ein Lebenslauf vorgelesen, wo die Familie so ein bisschen beschrieben hat, wie ihr Weg auch mit diesen Kindern war. Und sie sagen, sie sind dankbar für ihre Kinder. Weil diese Not bei ihnen dazu geführt hat, dass sie nach Gott gefragt haben. Und ich weiß noch, vor etlichen Jahren, als sie neu bei uns in der Gemeinde waren, habe ich die besucht. Und dann hat mir, ich weiß nicht, ob es die Mutter oder der Vater war, hat mir gesagt, Wolfgang, wenn unsere Jungs so nicht geboren worden wären, wir hätten wahrscheinlich nie nach Gott gefragt. Und sie sind dankbar, dass sie die Jungs hatten, weil das dazu geführt hat, diese Not hat dazu geführt, dass sie Gott gesucht haben und zu Gott geschrien haben und Gott gefunden haben. Und da ist nicht die Spur irgendwie von Bitterkeit oder von, ich weiß nicht was, was man da jetzt haben könnte. Also für mich war das eine sehr, sehr bewegende Beerdigung jetzt auch, die irgendwie gar nichts Trauriges, ja schon, natürlich, es ist immer traurig, aber so dieser Grundton war einfach diese Hoffnung, dass es dem Martin jetzt besser geht. Und David Schneider hat gepredigt und hat gesagt, der ist jetzt gerade am Hüpfen und Tanzen, was er all die Jahre nicht konnte. Und wahrscheinlich babbelt er jetzt den ganzen Tag. Und gut, also das nur am Rande, aber da ist mir wieder so deutlich geworden, manchmal ist es für uns gar nicht gut, wenn es uns zu gut geht. Weil wir irgendwie, ich weiß nicht, ob das in unserer menschlichen Natur drin liegt oder wie auch immer, weil wenn es uns gut geht, dann fragen wir oft gar nicht so sehr nach Gott. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben erlebt hast. Wir könnten ja mal so eine Umfrage machen, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Die meisten sind eigentlich aufgrund von einer Not, aufgrund von irgendwas, was im Leben einfach nicht gut gelaufen ist, zu Gott gekommen. Und umgekehrt kann man sich dann auch fragen, wie ist es, wenn in unserem Leben alles glatt läuft? Brauchen wir Gott dann überhaupt noch? Gott hat echte Sorge um sein Volk gehabt, weil er gesagt hat, wenn ich euch all das schenke, dann habe ich die Befürchtung, dass unsere Beziehung darunter leiden wird. Und insofern, wenn wir uns um materielle Güter und um Reichtum und um Essen und was weiß ich was Gedanken machen, dann denke ich, ist schon ab und zu mal ganz gut, auch darüber nachzudenken, inwiefern tut uns das eigentlich geistlich gut. Wenn wir sehen, was geistlich auf der ganzen Welt passiert und was in Deutschland oder, sag ich mal, in Mittel- und Westeuropa passiert, dann muss ich sagen, das sind Welten. Und ich weiß nicht, ob das am Essen liegt, oder ob es an unseren Häusern liegt, an unserer Sicherheit, an unserer Gesundheit oder wie auch immer. Aber offensichtlich geht in anderen Ländern und Regionen der Welt geistlich sehr viel mehr vorwärts als bei uns. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 10, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, vielleicht werfen wir die mal kurz an die Wand, Marco, Philipper 4, Vers 10, ich habe irgendwie eine alte Übersetzung erwischt hier. Und als ich es vorher nochmal durchgelesen habe, haben wir gedacht, nee, das lese ich so nicht. Philipper 4, Vers 10. Genau. Ich habe mich im Herrn besonders... Mach mal bis 13. Ich habe mich im Herrn besonders gefreut, dass ihr eure Sorge für mich wieder einmal entfalten konntet. Ihr hattet schon daran gedacht, aber es fehlte euch die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich etwa Mangel leide, denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben und in jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Und das ist eine Einstellung, für die bete ich immer wieder. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich denke mir immer wieder, Gott, ich möchte diese Einstellung haben, die Paulus hatte. Ich möchte, dass, wenn es mir nicht so gut geht, dann möchte ich nicht klagen und jammern und möchte nicht sagen, Gott, warum bist du so böse zu mir? Und wenn es mir richtig gut geht, möchte ich nicht undankbar sein. Wisst ihr, was diese Einstellung für einen riesengroßen Vorteil hat? Dass Gott mich segnen kann. Wenn Gott genau weiß, dass mir der Reichtum nicht gut tut, dann wird er mir den nicht schenken. Aber wenn Gott weiß, dass ich damit umgehen kann, dann kann er es tun. Und von daher denke ich, wenn ich mit allem umgehen kann, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich möchte noch auf dieses täglich eingehen. Und dazu möchte ich uns eine Begebenheit aus dem Volk Israel erzählen. Und zwar finden wir die in 2. Mose, jetzt habe ich sie wieder weggemacht hier, 2. Mose Kapitel 16 und dort die Verse 1 bis 31, glaube ich. Ich lese nochmal nach der Neues Leben Übersetzung und das ist nur einfach eine Geschichte, da könnt ihr zuhören, da kommt es nicht auf jedes einzelne Wort an, sondern versucht einfach so ein bisschen diese Atmosphäre aufzunehmen. Das Volk Israel ist auf dem Weg von Ägypten raus aus der Knechtschaft, also da zwischendurch ist vielleicht ganz gut, wenn er daran denkt, die waren dort nicht so Bürger, wie wir Bürger waren in Deutschland, sondern die waren dort Flüchtlinge, die waren Asylanten, wenn ihr so wollt. Die hatten eine Arbeitserlaubnis, ist eigentlich nicht richtig. Die hatten eine Arbeitspflicht, die waren Sklaven. Und dann haben die sich zu sehr vermehrt und dann hat der Pharao gesagt, so jetzt geben wir denen bloß noch die Hälfte vom Stroh oder was weiß ich was und den Rest müssen sie sich selber versorgen. Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen ähnlich wie heute, wo man dann die Akkordzahlen einfach ein bisschen hochschraubt und sagt, es gibt das gleiche Geld, aber ihr müsst in der gleichen Zeit einfach mehr arbeiten. Und so war das damals. Und das Volk hat geschrien zu Gott und hat gesagt, Gott, sind wir dir völlig egal, du lässt uns hier verrecken in der Wüste und verhungern und die Aufseher schlagen uns und das Volk war wirklich am Ende. Und Gott hat ihnen einen geschickt, der sie rausgeführt hat und jetzt waren sie da unterwegs und waren in der Wüste und da gab es nichts mehr zu essen. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Und da lesen wir Folgendes. Da brachen sie von Elim auf, einen Monat nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hätten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Ich dachte, ich weiß auch nicht, ob ihre Erinnerung vielleicht durch die Wüstensonne ein bisschen verdreht wurde oder so. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose. Ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie das, was sie eingesammelt haben, zubereiten. Und es wird doppelt so viel sein wie an den anderen Tagen. Da kommen wir nachher noch drauf, welchen Hintergrund es hatte. So, jetzt geht's weiter hier im Vers 13 am Ende. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner wie Reif den Boden. Die Israeliten sahen es und fragten einander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete, das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person in eurem Zelt sollt ihr einen Krug davon sammeln. Und so machten es die Israeliten dann auch. Sie sammelten von der Speise ein, die einen viel, die anderen wenig. Als sie es jedoch abmaßen, hatten diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und denjenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genau so viel gesammelt, wie er brauchte. Dann befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Doch am nächsten Morgen war es voller Maden und stank. Da wurde Mose zornig auf sie. Jeden Morgen sammelten alle so viel, wie sie benötigten. Sobald es dann aber heiß wurde, schmolz das, was sie nicht gesammelt hatten, weg. Am sechsten Tag hatten sie doppelt so viel wie sonst gesammelt, 2 Krüge statt einem für jeden. Die führenden Männer des Volkes kamen zu Mose und berichteten es ihm. Er gab ihnen folgende Antwort. Genauso hat der Herr es ja angeordnet, morgen ist Ruhetag, der heilige Sabbat für den Herrn. Deshalb kocht und backt heute so viel ihr wollt, und was übrig bleibt, könnt ihr für morgen aufbewahren. Die Israeliten machten es so, wie Mose es angeordnet hatte. Am nächsten Morgen war die übrig gebliebene Speise nicht verdorben und ohne Magen. Mose sagte, esst es heute, denn heute halten wir den Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr draußen nichts finden. Sammelt 6 Tage lang die Körner, der 7. Tag aber ist ein Ruhetag, an dem kein Manna für euch auf dem Boden liegen wird. Am 7. Tag gingen die Israeliten trotzdem vors Lager, um Körner zu sammeln. Doch sie fanden nichts. Wie lange wird dieses Volk sich noch weigern, meinen Geboten und Anweisungen zu befolgen? Fragte der Herr Mose. Ich habe euch den 7. Tag, den Sabbat, als Ruhetag gegeben. Deshalb gebe ich euch am 6. Tag Nahrung für 2 Tage. Am Sabbat sollt ihr zu Hause bleiben. Niemand soll an diesem Tag das Lager verlassen. So ruhte das Volk am 7. Tag. Und die Israeliten nannten die Körner Manna. Sie waren hell wie Koriandersamen und schmeckten wie Honigkuchen. Also mir geht es weniger um den Geschmack von Manna, sondern darum, dass, ich weiß nicht, wie das für euch so ist. Also, wenn ihr von Gott versorgt werdet, angenommen, Gott würde euch mit Geld versorgen, wäre euch das lieber, ihr würdet jeden Tag so viel bekommen, wie ihr eben an diesem Tag braucht, oder hättet ihr nicht lieber für den Monat am ersten so ein Päckchen auf dem Konto oder vielleicht fürs ganze Jahr schon mal, dass ihr wisst, ah wunderbar, das wird reichen bis zum Schluss. Oder so sind wir doch. Also ich hätte es lieber so. Aber nein, es kommt jeden Tag. Und du denkst dir jedes Mal, und wenn es jetzt morgen fehlt, kennt ihr das? Es hat so oft geklappt, aber wer weiß, vielleicht fehlt es morgen. Wollen wir noch ein bisschen was übrig behalten, oder? Bloß zur Sicherheit. Vielleicht ist Gott gerade irgendwie beschäftigt oder hat es vergessen. Gott ist ja auch schon ziemlich alt. Wer weiß. Vielleicht eine ganze, aber so 1,5 Krüge. Einfach zur Not. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Denkt ihr euch, die Israeliten, die waren einfach blöd damals. Gott hat es ihnen doch gesagt. Warum machen die das nicht einfach? Also, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre genauso gewesen. Und dann, vor allem das, was am Tag vor dem Sabbat passiert, das müsst ihr euch vorstellen. Mose sagt ihnen, heute gibt's doppelt so viel und morgen gibt's nichts. Also, sammelt bitte doppelt so viel. Dann machen die das und haben doppelt so viel gesammelt und haben eigentlich genug für den Sabbat. Und was machen sie? Sie gehen am Sabbat trotzdem raus und gucken nach, ob was da ist. Ich habe mir gedacht, genau wie wir heute, oder? So sind wir doch ganz genauso. Und Gott sagt, hör mal, ich möchte euch versorgen. Die Israeliten hätten jetzt sagen können, wunderbar, jeden Morgen so viel, wie wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Gott hat gesagt, er gibt uns jeden Tag, was wir brauchen, am 6. Tag gibt es doppelt so viel und es reicht für den Sabbat. Gott macht sogar noch irgendein biochemisches Wunder und sorgt dafür, dass das Essen nicht schlecht wird oder was weiß ich was. Ich habe erst gedacht, die müssen das am 6. Tag auch noch zubereiten, damit es eben nicht schlecht wird und für den nächsten Tag hält. Aber sogar das, was sie nicht zubereitet haben, ist nicht schlecht geworden. Gott macht in dieser Zeit so viel Wunder und die Israeliten, die hätten einfach hinsitzen können und sagen, Gott, danke, das ist wunderbar, wir genießen deine Versorgung. Und nein, sie wollen selber für sich sorgen, sie wollen das selber in der Hand haben, sie möchten ein bisschen Reserve und genauso sind wir doch auch. Und jetzt kommt Jesus. Und baut diese Bitte ums Brot in das Vaterunser ein. Und er sagt nicht, unser wöchentliches Brot gib uns am Montag. Ich sage da auch nicht, unser monatliches Gehalt gib uns am 15. oder unser Weihnachtsgeld gib uns im Dezember oder nee, im November. Nee, er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Es heißt auch nicht, unser tägliches Brot gib uns gestern. Oder unser tägliches Brot gib uns die letzte Woche, dass es, wir dann schon wissen, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, wie ihr Gott erlebt, aber ich erlebe Gott immer wieder so, dass Gott uns das nicht im Voraus gibt und dass Gott nicht uns diese Sicherheit gibt, dass das wird auf jeden Fall funktionieren. Manche von euch kennen die Geschichte, wie ich ins Fernsehen kam. Ich möchte es an dieser Stelle einfach nochmal kurz erzählen, weil das für mich genau dazu passt. Wir wollten diese Schule in Ulm bauen und dazu haben wir viel Geld gebraucht. Und immer wieder haben Leute gesagt, Mensch Wolfgang, geh doch zum Jauch und hol dir das Geld ab. Und ich habe immer wieder gesagt, das ist doch Käse. Und irgendwann in der schwachen Stunde habe ich gesagt, okay, jetzt melde ich mich an. Und dann hat Gott so viele kleine Wunder getan. Ich mache die Story kurz, weil es eigentlich um was anderes geht. Und dann sitze ich da und dann ist es die, was war es, 128.000, nee, die 250.000 Euro Frage oder was. Und ich denke, ja, bisher nichts gewusst und immer geraten und Gott, das sieht gut aus. Und dann sagt er ja auch, nee, die Antwort ist falsch. Und ich denke, ich bin im falschen Film. Ich wollte diese 500.000 wenigstens für die Schule. Ja, und dann sind wir heimgekommen, haben uns überlegt. Und dann war es genau das. Gott wollte uns nicht, dass RTL eine 500.000 uns gibt für die Schule. Er wollte uns versorgen, aber nicht so mit einer 500.000 auf einmal, sondern er wollte es so Stück für Stück machen, wie wir es halt gebraucht haben. Also, gut, das ist jetzt meine Interpretation. Ich habe da keine Vision vom Herrn bekommen oder so. Aber das ist so was, wie ich Gott immer wieder erlebe und wie ich so einen Eindruck habe, wie Gott mit uns geht, dass er sagt, ich gebe dir nicht alles im Voraus. Ich sag dir auch nicht jahrelang im Voraus, was in deinem Leben passieren wird. Es ist genug, sagt Jesus, wenn der heutige Tag hat an seiner Plage genug. Du musst nicht wissen, was noch alles kommt. Ich gehe mit dir Tag für Tag. Ich verspreche dir, dass ich bei dir bin. Ich verspreche dir, dass ich dich versorgen werde. Ich verspreche dir, dass ich dich nicht allein lasse, dass ich dich führe. Aber vertrau mir einfach von Tag zu Tag. Aber ich hätte auch gerne ein bisschen Sicherheit. Ja, wie viel mehr Sicherheit brauche ich eigentlich, als dass der allmächtige, allwissende Gott mir sagt, dass er mit mir geht und mich versorgt? Und das, wo Glaube anfängt. Die Israeliten konnten gar nichts beitragen zu ihrer Versorgung. Die waren in der Wüste. Die hatten, glaube ich, ein bisschen Vieh. Und das haben sie zum Teil auch geschlachtet. Ich weiß auch nicht, wie lange das gehalten hat. Ob die da nachhaltig gewirtschaftet haben oder ob sie das gedacht haben. Das gibt sowieso eine kurze Wanderung und ihre Vorräte an lebendem Vieh aufgebraucht haben. Keine Ahnung. Aber Gott musste ihnen auf jeden Fall unter die Arme greifen. Und das hat er auch getan. Ja, und jetzt haben wir viel von Wundern gehört. Erinnert ihr euch noch, als wir uns über Finanzen und Reichtum und sowas unterhalten haben, dass ich euch gesagt habe, dass Gott verschiedene Möglichkeiten hat, uns zu versorgen. Eines davon war Manna, also das war ein Wunder. Das zweite davon waren die Schuhe, die nicht kaputt gehen. Also das einfach manche der Dinge, die wir haben, nicht so schnell kaputt gehen. Und erinnert euch noch an das dritte, wie Gott uns versorgen kann? Ja, das ist zwar biblisch, aber das, was ich damals gesagt habe in der Predigt, das können jetzt eigentlich nur die wissen, die dabei waren. Was ist die dritte Möglichkeit, wie Gott uns versorgen kann? Das haben wir fast gedacht, dass ihr euch das nicht merkt. Also, die Wunder sind schön, das Manna und die Schuhe, die nicht kaputt gehen, das ist echt auch klasse. Aber das dritte, das ist irgendwie nicht so. Nein? Gut geraten. Bitte? Arbeit, aha. Genau. Arbeit. Gott versorgt uns durch Arbeit. Und das möchte ich uns jetzt auch noch vorlesen. Das ist auch was die Bibel sagt, und es gehört auch zum täglichen Brot. Versteht ihr? Ich kann mich jetzt ja hinsetzen und sagen, Gott, Manna. Paulus schreibt an die Thessalonicher. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Moment, 6 bis 13. Oder du kannst da versweise klicken, wenn du möchtest. Im Namen Jesu Christi, des Herrn, gebieten wir euch, Brüder, haltet euch von jedem Bruder fern, der ein unordentliches Leben führt und sich nicht an die Überlieferung hält, die ihr von uns empfangen habt. Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt. Da geht es noch nicht um, ob man das Zimmer aufräumt, wie wir das gleich sehen. Und bei niemand unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt. Wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu Christi des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist auch Versorgung Gottes. Gott sagt, hör mal, ich unterstütze nicht die Faulheit. Die Israeliten, die konnten nichts ernten, die konnten auch nichts anbauen. Also, selbst wenn sie was hätten anbauen können, stellt euch vor, die kommen da hin und pflügen und dann sagt der Mose am nächsten Tag, wir ziehen weiter. Und dann ziehen sie weiter und dann pflügen sie wieder. Und dann kommen sie vielleicht noch zum Säen, aber bevor es irgendwie an die Ernte gehen kann, sind sie schon wieder weitergezogen. So, die konnten halt das ernten, was es in der Wüste so gab. Dornen und Sand. Naja, und vielleicht auch die eine oder andere Pflanze, aber ansonsten, die konnten nicht für sich sorgen und deswegen hat Gott sie versorgt. Aber als sie dann in ihrem Land angekommen waren, da hat Gott gesagt, so, jetzt hört das Manna auf, jetzt dürft ihr arbeiten. Jetzt dürft ihr den Boden beackern, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, aber arbeiten muss man schon dafür. Und genau dasselbe sagt Paulus hier. Er sagt, Leute, ihr könnt nicht alles Mögliche treiben und sagen, der Herr wird mich schon irgendwie versorgen, sondern ich möchte, dass die Leute arbeiten. Einen letzten Vers noch, den haben wir auch, als es um Reichtum und um Geld und sowas ging, kürzlich miteinander besprochen. Ich lese vielleicht einfach den ganzen Absatz. Entschuldige mich jetzt schon mal, jetzt lese ich ihn aber wirklich nach dieser, ich glaube das ist Elberfelder Übersetzung, etwas sperriges Deutsch, aber ich erkläre noch ein bisschen was dazu. Matthäus Kapitel 6, Abvers 25, da heißt es, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Warum seid ihr um eure Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Also damit ist das Spinnen von Fasern gemeint. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen oder was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ich habe ja erzählt, dass wir gestern auf einer Hochzeit waren. Könnt ihr euch vorstellen, was sich im Hause Hutter zugetragen hat? Was sollen wir anziehen? Und dann höre ich meine Zweitgeborene, wie sie sagt, Jana, du bist Trauzeugin. Du kannst doch nicht ohne Frisur auf die Hochzeit. Ich habe gedacht, hallo, bin ich im falschen Film oder was? Also gut, die Damen gucken mich jetzt an. Ich weiß nicht, wie ihr diese Worte versteht, aber wenn ich das lese, dann hört sich das für mich schon irgendwie anders an. Also gut, ich möchte euch jetzt auch nicht eure schönen Kleider verderben oder so, aber was werden wir ansehen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wie wird das alles werden? Und Jesus sagt, macht euch doch keine Sorgen. Gott sorgt für euch. Ich gebe ja schon zu, wenn wir das so machen würden wie die Spatzen und dann wären alle irgendwie nackt auf der Hochzeit, das wäre irgendwie auch seltsam. Aber hier geht es eigentlich um das Sorgen. Und ich möchte euch das einfach auch sehr ans Herz legen. Lasst doch Gott für euch sorgen. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen, nichts mehr arbeiten. Das habe ich ja gerade erklärt. Aber Gott hat gesagt, er wird uns versorgen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Und der Schlüssel, den haben wir gerade auch gehört oder gelesen, der Schlüssel ist, dass wir sagen, Gott, deine Sache ist mir das Wichtigste. In einer anderen Übersetzung heißt, gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Und wenn wir das tun, dann verspricht uns Gott, dann wird er uns versorgen. So, wenn du zu der Sorte Mensch gehörst, die vollkommen sorglos in den Tag hineinlebt, dann nimmst du dir vielleicht ein bisschen ein Beispiel am Josef in Ägypten und planst ein bisschen was vor. Aber wenn du zu der Sorte von Leuten gehörst, die sich ständig Sorgen machen und sich immer überlegen, wie wird das und wird das reichen und dann ruh doch ein bisschen darin, dass Gott sagt, ich will dich versorgen. Und dann bet immer mal wieder das Vaterunser und sag, mein tägliches Brot gib mir heute. Und dann soll es auch genug sein, von Tag zu Tag. Amen. Vater, ich danke dir, dass es so gut ist, zu dir zu gehören. Und ich danke dir, dass die Regeln, die du uns gibst und die Ratschläge, die du uns gibst, eigentlich ganz einfach sind und eigentlich auch ganz nachvollziehbar sind. Und so danke ich dir dafür, Herr, dass du uns versprochen hast, dass du uns versorgen möchtest. Und Herr, ich bitte dich einfach darum, dass du uns hilfst, dass wir unseren Blick auf das richten, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist, dass wir dein Reich, deine Herrschaft, deine Sache an unsere oberste Position setzen. Und Herr, dann sag dein Wort, dass du für uns sorgen wirst, dass du uns versorgen wirst mit allem, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Und Herr, so wie die Israeliten eigentlich sich hätten zurücklehnen können und die Versorgung genießen können, die du ihnen geschenkt hast, Herr, so bitte ich dich einfach für uns, dass wir uns einfach ja auch innerlich zurücklehnen können. Und dass wir darauf vertrauen, Herr, dass du uns versorgst, Tag für Tag. Bitte ich, Herr, dass du uns die richtige Balance schenkst zwischen arbeiten und für uns selber zu sorgen und uns von dir versorgen zu lassen. Aber vor allem, Herr, bewahre uns, dass wir uns Sorgen machen, die letztendlich doch keinem von uns helfen, die uns eigentlich nur das Leben schwer machen. Und schenk dir uns dieses Vertrauen, schenk dir uns diesen Glauben, diese Zuversicht, Herr, dass du dich an dein Wort halten wirst und dass du deine Versprechen einlösen wirst. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir das ganz fest glauben dürfen. Amen.